Ein abgeschiedenes Gelände in Tennessee, USA. Zutritt nur für befugte Personen. Der Boden übersät mit verwesenen Körpern. Die menschlichen Überreste werden von Mikroben, Pilzen und Insekten zerfressen. So oder so ähnlich könnte die Szenerie in einem Horrorroman beschrieben werden. Wir befinden uns hier aber in der Realität. Gemeint sind sogenannte Buddy-Farmen. Dabei handelt es sich um einen Ort, an dem Wissenschaftler den Prozess der Verwesung beobachten und erforschen. Ich habe mit dem Kriminalbiologen Dr. Mark Benecke über Buddy-Farmen und hungrige Insekten gesprochen. Wie kann man sich so eine Buddy-Farm denn vorstellen? Also wie sieht das Gelände aus?
Das Gelände von der Buddy-Farm, es gibt ja nur noch eine, also es gab mal mehrere, in der Wüste gab es mal eine, die ist jetzt aber auch geschlossen und so weiter. Also die einzige, die es noch gibt, die liegt in Tennessee, das ist da, wo die ganze berühmte Musik herkommt, so Elvis und Country und so. Und das sind eigentlich so, ja, es ist sehr warm irgendwie, man fühlt sich da relativ tropisch recht schnell, aber es blüht auch einiges da, es ist relativ am Ende der Welt aus unserer Sicht jetzt, nicht wahr, als Kölner etwas Großstädter, aber zum Beispiel manche Dinge sind dann komisch, das Labor liegt in einem riesigen Football- oder Sportstadion in der Garderobe unten drin, da ist das Labor, da liegen aber nicht die Leichen und der Sport dominiert das Leben da mitten in der Stadt sozusagen, was wir jetzt so gar nicht kennen, also wir müssen ja in Köln dann rausfahren zum Stadion, für die das interessiert, Sport und dann kann man über den Fluss drüber fahren, über einen breiten Fluss, nicht so breit wie der Rhein, aber auch so Fluss. Und da ist auf der anderen Seite dann die Klinik. Das wäre jetzt vielleicht Köln-Deutz oder so, wenn man sich das so vorstellen würde. Und da ist dann ein riesiger alter Parkplatz gewesen und dort ist so ein hügeliges Gelände mit Bäumen und kleinen Wegen. Ich will nicht sagen verwildert, aber auch nicht besonders platt gelatscht. Und da liegen dann zu jedem Zeitpunkt, zum Beispiel jetzt, während wir hier gerade sprechen, so 50 Leichen in verschiedenen Fäulnisstadien, zum Beispiel vergraben fürs nächste Jahr fürs Training oder freiliegend, sodass da Tiere und also Insekten drankommen, aber auch Wirbeltiere in einer Schlinge zwischen Bäumen hängend, also liegend jetzt, nicht am Hals aufgehangen. Und da kann man dann drüber gehen und sieht die Leichen dann und kann sie, wenn man möchte, eben untersuchen oder man wartet, bis sie skelettiert sind und dann kommen die Leute, die sich hauptsächlich für die Knochen interessieren.
Du hast gerade das Klima angesprochen. Ist das ein Problem, dass es dort eher schwül und heiß ist in der Gegend?
Ja, für die Leute vor Ort ist das sehr gut, weil da ist es natürlich das Klima, was sie eben auch untersuchen wollen und haben. Deswegen hat man da einen guten Vergleich. In den Naturwissenschaften ist es ja wichtig, dass man einen Vergleich hat, anders als in anderen Wissenschaften, wo man halt auch, sagen wir mal, wo auch die persönliche Meinung, die Bewertung oder sowas eine große Rolle spielt. Das darf bei uns überhaupt keine Rolle spielen, was wir meinen, denken, glauben, fürchten, hoffen. Und deswegen braucht man einen guten Vergleich. Im Labor kann man das schlecht machen, weil natürlich die natürlichen Bedingungen so unterschiedlich sind, gerade zum Beispiel der Luftzug alleine schon, den kannst du im Labor schon gar nicht simulieren, wie der in der Wirklichkeit ist. Könnte man schon, aber es wäre so teuer, da müsste man ein Raketenbauprogramm Geld für haben. Und deswegen ist es besser, es einfach wirklich direkt in der Natur oder in der natürlichen Umgebung, wie gesagt, die Leichen sind teilweise auch begraben, einbetoniert und so, das da zu machen, weil dann hast du mehr oder weniger alle Umwelteinflüsse, ohne sie jetzt genau zu dokumentieren. Für uns als, sagen wir mal, jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen nützt uns das wenig, weil wir halt hier andere Wetter-, Klima-, Bedingungen haben, aber auch andere Pflanzen und Tiere. Aber es ist trotzdem sehr interessant, weil manche Dinge bleiben gleich, zum Beispiel wie sich die Maden orientieren, in welche Richtung die gehen oder welche Körperbereiche die bevorzugen. Aber das ist eher so, wie wenn man in andere Länder fährt, dann gucken wir mal, wie riecht es da, wie schmeckt das Essen da, dann kann man sich vielleicht die ein oder andere Anregung mit nach Hause nehmen, aber zu Hause ist es dann wieder so, wie es zu Hause ist. Deswegen ist das jetzt eher so wie eine Reise in die Ferne, man hat was gelernt und muss dann zusehen, dass man hier vor Ort die Vergleichsexperimente macht.
Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel mich dazu entscheide, meinen Körper für die Wissenschaft dafür zu spenden? Gibt es da bestimmte Regeln, wie mit diesen Körpern da umgegangen wird?
Du meinst, nachdem der Körper gespendet wurde?
Genau, also wenn ich gestorben bin und dann quasi mein Körper dorthin gebracht wird, ob man da irgendwie besonders die Leute hinlegt oder ob man...
Ach so, ja, nee, also erstmal gibt es dieselbe Regel wie auch bei den Körperwelten. Es wird kein Name erwähnt. Also gerade auch um Suizidenten oder psychisch kranke Menschen irgendwie abzuhalten davon, dass sie da noch ihren letzten glamourösen Abgang hinlegen und sagen, ja, ich werde dann später da und da liegen und verwesen oder so oder bei den Körperwelten stehen. Sowas wird grundsätzlich nicht gemacht. Das finde ich ganz interessant. Da habe ich am Anfang so ein bisschen überlegt, warum das jetzt so wichtig ist. Aber ist tatsächlich so, man will also keinen ermuntern, das zu machen, sondern wenn man das gerne machen möchte, soll man es machen. Und wenn man es nicht machen möchte, soll man es auch bleiben lassen. Und dann können die Leute Testamente schreiben. Und dann können Sie einen Wunsch angeben. Anders als bei den Körperwelten, da kannst du gar keinen Wunsch, also im Kern zumindest nicht angeben. Ein bisschen schon, aber im Kern nicht. Und dort bei der Bodyfarm kannst du zum Beispiel hinschreiben, wie du gerne verwesen würdest, meinetwegen, was ich gerade sagte, zwischen den Bäumen hängend, nicht am Hals, sondern in einer Schlinge. Das war ein echter Wunsch von einer echten Person. Das hat dann so ähnlich auch geklappt. Die wurde dann auf eine Holzkonstruktion gelegt, nicht in eine Schlinge rein. Aber in den meisten Fällen kann man das nicht berücksichtigen, weil es geht ja um echte Fälle. Das wissen die Körperspender auch. Und denen wird natürlich dann auch erklärt, also wenn es irgendwie Sinn ergibt für ein Experiment, für eine sogenannte systematische Variation, für eine Versuchsreihe, dann machen wir das. Aber wenn es keinen Sinn ergibt, dann machen wir es nicht, weil es dient jetzt, es ist jetzt nicht wie bei einer Beerdigung, wo sie in einem bestimmten Rahmen sich was aussuchen können. Und das verstehen die Leute auch. Also die wissen, könnte passieren, könnte auch nicht passieren. Das ist so wie meine Tante zum Beispiel, die hat sich für die Anatomie gespendet, weil die gesagt hat, meine Verwandten, das ist mir eh alles egal und die Beerdigung kostet sowieso nur Geld und dann sollen die Medizinstudenten das lernen und so. Und also das war eine gründlich überdachte Einstellung und so ist das heutzutage auch. Früher, muss man sagen, gab es natürlich bestimmt auch Leichen, die nicht identifiziert waren, zum Beispiel von eindeutig Wohnungssuchenden, also obdachlosen Leuten oder stark Verwahrlosten oder so. Aber hat sich im Laufe der Jahre sehr, sehr verändert. Man ist da viel vorsichtiger und ethischer sozusagen geworden. Und jetzt sind also nur noch Körperspender. Ich weiß nicht, hast du denn einen besonderen Wunsch, wie du gerne verwesen willst?
Nee, das nicht. Aber man überlegt sich natürlich, ob man sich irgendwie für die Wissenschaft spenden sollte oder nicht. Gerade auch in der Familie bei mir, da sind ein paar Leute, die das überlegen. Aber ich habe eine Frage, wie ist das denn? Du hast gerade gesagt, da hatte einer den Wunsch, dass man sich, also dass er aufgehangen wird. Beeinflusst das dann die Forschung? Also passieren dann andere Dinge, als wenn der Körper nur auf dem Boden liegt?
Ja genau, also ehrlich gesagt fand ich diese Anregungen von den Leuten ganz interessant immer, weil manche sind natürlich einfach so eine Art Hippies, sage ich jetzt mal freundlich gemeint, ne? Also es ist nicht abwertend, sondern freundlich gemeint, die sagen, also es ist der Kreislauf des Lebens, Energie und Kohlenstoff und so weiter, das geht alles zurück in den Kreislauf des Lebens, Eisen und so. Und warum soll man da so ein Theater machen und nicht da verwesen und so? Aber auf manche Ideen würde man gar nicht kommen und die können im echten Kriminalfall natürlich auftreten, weil wir hatten zum Beispiel schon mal eine Leiche im Baum. Also das kennt man nur aus so irgendwelchen Geschichten, die man so als Partyspiele macht, ne? Der Taucher im Baum und so. Aber solche Fälle gibt es tatsächlich und also das weiß ich, weil ich es gesehen habe, nicht weil ich es gehört habe. Und in solchen Fällen ist diese Kreativität der Leute tatsächlich ganz interessant, weil die Verwesung sehr unterschiedlich ist. Ich sag mal ein Beispiel hier aus Köln. Da haben wir mal mit im Kurs, wir machen ja einmal im Jahr einen Sommerkurs mit Studierenden aus aller Welt. Und dann nehmen wir halt das, was da ist, weil wir halt sagen, ja, wir wissen ja eh nicht, wie der nächste Fall aussieht. Also können wir auch ein bisschen rumexperimentieren. Und da haben wir vom Tierarzt Tiere bekommen und haben welche in den Baum gesetzt, Vögel. Und da war dann eine Fliegenart drauf, die wir noch nie gesehen hatten vorher, in ganz Köln noch nicht. Also die hatte in Köln noch keiner gesehen, wahrscheinlich weil diese Fliege eben irgendwo sich in Bäumen aufhält und da Leichen besiedelt. Und da hat natürlich halt einfach noch keiner geguckt. Und deswegen ist das sehr wichtig, solche Anregungen sich mal zu überlegen, ob die jetzt nur spinnert, skurril, bizarr sind oder ob da auch noch was wissenschaftlich hintersteckt. Und ein schönes Experiment, was die im Kurs auch mal gemacht haben, die Studierenden, war, die Leiche halb einzugraben. Da hätte ich auch gesagt, ach Leute, das ist doch jetzt echt irgendwie so, kommt jetzt, hört mal auf. Ne? Aber das war eine sehr gute Idee, weil dann die Tiere, die normalerweise in Mund, Augen und Nase und Ohren und sowas gehen, die Kinder von den Schmalzfliegen, die Maden, die waren dann tatsächlich an der Grenze zwischen Boden und eingegrabenem Teil, weil sie da genügend Luft bekommen haben und das da schön faul war. Und das, was normalerweise als erstes skelettiert wird, der Schädel, blieb dann da unskelettiert und ist einfach nur vertrocknet. Also da hat sich die gesamte Fäulnis einfach umgedreht und zum Glück haben die Studierenden halt ihre Kreativität da mal experimentell eingesetzt.
Mal so für den Laien wie mich, was findet man denn, wenn man in Köln stirbt, auf dem Körper so für Insektenarten?
Ja, kommt drauf an, wo du stirbst. Also du sitzt jetzt ja wahrscheinlich bei euch im Keller an der Universität.
Ja, genau.
Da weiß ich nicht, was da rumläuft.
Das will man auch gar nicht wissen.
Ja, doch, ich schon.
Ja.
Also im Besten, es ist ja Neubau jetzt, ne, bei euch. Also da denke ich mal, da wird, wenn du Pech hast, sozusagen aus biologischer Sicht gesehen, ist da gar nicht viel. Es könnten durch den Haupteingang bei euch mit der Schiebetür kommen, könnten die grünen und die blauen Schmalzfliegen fliegen, weil ihr ja dieses große Foyer da habt.
Ja.
Aber die könnten den Weg finden, die riechen nämlich sehr, sehr schnell Dimethyldieselfat und Butan-2-Ol. Das sind so zwei Verbindungen, die sehr früh aus Leichen kommen. Das können die dann riechen und fliegen dann auch so durch Türen sozusagen. Sie sitzen an der Tür, die sind natürlich nicht schlau oder so, sondern die riechen das einfach, gehen an die Tür, dann geht die mal auf, dann riechen sie es noch stärker und fliegen immer mehr in die Richtung, bis dann einer bei euch die Metalltür unten aufmacht. Da könnte die Leiche so besiedelt werden, im Freien, wenn du jetzt irgendwo am Bonner Verteiler liegst, also wo total viel Wald ist und sehr viel Vegetation, aber auch Pferdemist und tote Tiere und menschliche Ausscheidungen und eben aber auch Natur im guten Sinne, da hast du alles mögliche, Käfer sind da dran, die Totengräberkäfer, auch ganz andere Fliegenarten, da kannst du auch so karierte Fliegen haben, das sind Fleischfliegen. Die blau- und grünschillernden sind eigentlich immer da, dann hast du aber auch sehr viele ganz, ganz kleine, die Studierenden am Anfang meistens gar nicht sehen. Die findest du manchmal auch an Dung, also Kuhdung und so. Da ist richtig was los. Also wenn du Party auf deiner Leiche haben möchtest, dann rate ich dir also
in den Wald zu gehen.
Den Wald am Grüngürtel, aber noch
ja, das ist auch gar nicht so weit von mir entfernt. Ja, was genau kann man denn anhand von den Insekten überhaupt bestimmen?
Also das Bekannteste ist eigentlich die Liegezeit rauszukriegen. Da guckst du, wie alt sind die Tiere, die von erwachsenen Fliegen abgelegt wurden, besonders von den grünen und den blauen, also den Schmalzfliegen. Wie alt sind die Kinder jetzt schon geworden? Da nimmst du die Temperatur, weil die wachsen schneller, wenn es warm ist und langsamer, wenn es kalt ist. Und dann braucht man ziemlich viel, ja, einerseits Erfahrung, aber jetzt experimentelle Erfahrung, nicht denken, sondern das Wissen darüber, wo welche Quellen man heranziehen kann, Tabellen und so. Dann guckst du nach, wie schnell die wachsen und kannst dann etwas über die Leichenbesiedlungszeit oder Leichenliegezeit rauskriegen. Das ist natürlich tückisch, weil wenn die Leiche eingefroren war, ein Jahr lang ist sie natürlich nicht besiedelt worden. Und dann ist es wirklich nur die Leichenbesiedlungszeit, aber nicht der Todeszeitpunkt. Das Zweite, was häufig so versucht wird, manchmal auch klappt, ist Gifte nachzuweisen, weil die Leichen manchmal sehr stark skelettieren. Und dann hast du in den Insekten, die neben der Leiche zufällig gestorben sind oder einfach weil halt einige sterben oder weil sie gerade noch leben, während du die Untersuchung machst, aber die Leiche schon skelettiert ist, kannst du manche Gifte noch nachweisen in den Leichen, das geht ganz gut, wenn man das geübt hat. Ne? Also viele Chemiker und Chemikerinnen, die ich kenne, machen das zum Beispiel nicht gerne, weil die das ekelig finden und haben dann gar keine Lust dazu, habe ich also auch schon erlebt. Also so ganz profane Probleme gibt es dann auch. Dann kannst du, was ich sehr gerne mache, dir überlegen, ob die Leiche die ganze Zeit da lag, weil halt, wie du das vorhin schon gefragt hattest, bei euch da im Keller vom Radio sind halt andere Tiere als im Wald. Und manchmal werden die Leichen ja von einer Stelle an die andere gebracht oder lagen zuerst in einer Wohnung, besonders so Babyleichen. Die sind halt häufig erstmal im Bettkasten oder im Schrank oder die Freundin, die ein Jugendlicher umgebracht hat, auch. Die verstecken die erstmal irgendwo so notfallmäßig und bringen die dann raus. Dann haben die zwei verschiedene Besiedlungsmuster von Tieren, die eher in Wohnungen leben, zum Beispiel Stubenfliegen, und dann eben draußen die Schmalzfliegen. Und die haben dann auch zwei verschiedene Besiedlungszeiten. Und dann kannst du sagen, manchmal klappt es auch wirklich. Die Leiche lag einige Tage, zum Beispiel, ich finde jetzt mal, die lag von heute aus gesehen 10 Tage, da lag sie in einer Wohnung. Wie lange, weiß ich nicht, aber 10 Tage erstmal. Und dann aber 7 Tage im Wald. Also rechnen wir jetzt mal 10 minus 7, also 3 Tage in der Wohnung und 7 Tage im Wald. Das kann auch gehen, wenn man Spaß daran hat, sich die Lebensbedingungen der Tiere so anzugucken und zu schauen, wo leben die. Das kann ich aber nicht alleine, da brauche ich ganz viele Helfer, weil ich die ganzen Tierarten auch nicht alle kenne. Und da frage ich dann Kollegen und Kolleginnen, die Spaß daran haben und so für einzelne Insektengruppen Spezialisten sind, ohne sich für Leichen zu interessieren, schon wieder, wie bei den Chemikern. Man muss sie also richtig überzeugen, die Leute.
Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, gibt es in letzter Zeit irgendwelche wichtigen Durchbrüche oder spannende Dinge, die passiert sind, wo man hier nochmal kurz anreißen könnte?
Es gibt immer mal wieder was. Also die Studierenden leider durch die Bachelor-Problematik, möchte ich jetzt mal sagen, in unserem Bereich nenne ich es mal Problematik, dass viele halt auf den Bachelor gehen. Da ist natürlich gar keine Zeit mehr für gründliche Experimente. Also früher, muss ich sagen, war das natürlich auch nicht so geil. Da haben wir uns ja beim Diplom, was ich noch habe, und dann bei der Doktorarbeit, haben wir natürlich die Zeit so lange wie möglich rausgezögert und dann meistens auch unbezahlt extrem lange erstmal gearbeitet und dann erst die Arbeit angemeldet. Heute wird das schon wieder versucht beim Bachelor, was ja eigentlich nicht Sinn der Sache war. Aber durch dieses schnelle Durchpeitschen hast du keine Ruhe mehr, weil unser Problem ist, die Literatur spannt sich über 700 Jahre. Und stell dir mal vor, du machst jetzt einen Bachelorabschluss und ich lege dir die Literatur hin aus den letzten 700 Jahren. Die habe ich nämlich alle komplett auf Papier hier, alles. Und dann sage ich, ja, such dir mal die 20 coolsten Sachen raus. Dann hast du natürlich schon direkt keinen Bock mehr. Ne? Und so kommt das, dass sehr viele kleine Fortschritte gemacht wurden durch Experimente, die man halt im Bachelorbereich machen kann, auch in den USA, die haben ja dasselbe Problem. Und die sind aber meistens leider gar nicht anwendbar. Also wir haben ziemlich viel gelernt darüber, worauf man achten könnte, wenn man das mal in Ruhe in einem dreijährigen Forschungsprojekt angucken würde. Zum Beispiel die sehr, sehr kleinen Fliegen, die sehr aussagekräftig sind. Eine davon, ich habe ja jetzt noch kein Fremdwort gesagt, jetzt sage ich mal eins, Heliomyziden. Das sind so ganz, ganz kleine, unscheinbare Fliegen, die am Waldrand auftreten. Das wäre also sehr spannend, um mal zu gucken, ob auch ein Täter wo war. Also wenn der Täter sagt, ich weiß überhaupt nicht, von was vom Wald sie reden, man findet genau diese eine Fliege, die jetzt nur in einem Gebiet, was halb schattig, halb Licht, voller Licht, halb feucht und so weiter ist, bei dem dann irgendwie in der Jackentasche oder sonst wo findet, weil die sich da rein verirrt hat oder sie aus Versehen platt gedrückt hat, ist das ein sehr, sehr starker Beweis. Und solche Sachen gibt es jetzt viele, so ganz kleine, kurze, punktuelle Beobachtungen, die wir aber nicht vor Gericht einsetzen können. Ob du das jetzt Durchbruch nennen willst oder nicht, weiß ich nicht. Es gibt auch immer so Wellen. Also die Studierenden haben sich zum Beispiel mal so vor 5-6 Jahren extrem dafür interessiert, haben also die Bude den Kollegen und Kolleginnen eingerannt und mir. Aber wir haben halt gemerkt, dass sie sowieso nicht weitermachen danach, weil die merken, da gibt es kein Geld, kein Ruhm, keiner lobt einen. Man muss immer arbeiten, Tag und Nacht, ist, auch wenn es regnet. Jetzt, ich sage mal was Profanes auch noch, du darfst auch eigentlich kaum was trinken, weil wenn du Einsätze hast, willst du auch nicht gerade jetzt von einer Party kommen und schon 2 Flaschen Bier getrunken haben, weil du dann halt nicht mehr gut konzentriert bist. Und das ist also wirklich so, dass im Moment leben wir in einer Phase, also jetzt ist ja 2016, wo wir eher so wieder so einen Negativpunkt haben, wo die Leute alle sagen, nein, ich möchte früh Karriere machen, ich möchte früh meine Karriere planen, ich möchte ganz genau wissen, was ich verdiene, ich möchte das mit der Rentenversicherung geklärt haben und so. Und da kriegst du halt keine Leute mehr. Also im Kurs machen wir die letzten 2 Jahre deswegen auch sehr viel Blutspritzer und so, weil auch die Konzentration einfach nachlässt. Also früher haben wir die Leute hingesetzt, 2 Tage lang zum Insektenbestimmen. Das kannst du heute gar nicht mehr machen. Oder im Moment nicht, weil alle dann sagen so, hör mal, wann passiert denn jetzt endlich was? Ne? Und das geht immer auf und ab. Also ich mache das ja schon seit über 20 Jahren. Ich würde mal sagen, alle 5 Jahre geht es mal wieder hoch und runter. Und die Durchbrüche sind, glaube ich, sehr klein. Aber wenn einer Bock hat, mitzumachen hier, jederzeit. Also wir haben Millionen von kleinen, interessanten, verrückten Beobachtungen, die später mal zu einem gerichtlichen, interessanten Durchbruch führen würden. Vielleicht auch zu was wissenschaftlich sehr Interessantem. Also Material haben wir genug.